Heute betrachten wir die Verse 19 bis 24 etwas genauer und hoffen, dass der Herr uns dadurch auch berührt und das deutlich macht, was jedes von uns auch braucht. Da heißt es im 1. Johannesbrief Kapitel 3 ab Vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unsere Herzen vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. In jeder Lage sich Gott zuwenden. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Zuerst sehen wir, machen wir uns Gedanken über den Trost, von dem hier gesprochen wird, bei innerer Bedrängnis, wenn uns unser Herz verdammt. Und dann sehen wir die unbelastete Beziehung zu Gott. Und dann wieder der ganz bekannte Gedankengang des Johannes, wenn wir in ihm bleiben, so bleibt er in uns. Unserem Abschnitt gehen deutliche Worte der Bruderliebe voran. Der Liebe unter Christen, das wir auch letztes Mal noch betrachtet hatten. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Da haben wir ja gesehen, dass das Lieben nicht ein Lippenbekenntnis ist und dass die Liebe Gottes oder die Liebe der Christen untereinander eine Liebe ist, die in Tat und Wahrheit stattfindet und nicht in Theorie. Aber was soll dann der zutiefst Angefochtene damit anfangen, wenn er damit gestärkt werden soll, dass er ja an seiner Liebe zu den Brüdern erkennen kann, dass er aus der Wahrheit ist, aber er eben diese Liebe in seinem Herzen nicht findet, sodass dem angefochtenen Herzen diese Gewissheit gerade fehlt. Und das ist der Ausgangspunkt der hier besprochenen Not. Es geht um die Frage, wie der so angefochtene auch mitten in der Anfechtung zur Gewissheit kommen könnte, dass er dennoch aus der Wahrheit ist. Und wer kennt diese Zeiten in seinem Leben nicht? Man kommt sich vor als einer, der Sache Gottes nicht wert ist. Die Liebe, die man leben sollte, ist gedämpft. Irgendwie scheint die Gewissheit der Gotteskindschaft verschwunden zu sein und nach meinem Gefühl zu schließen, bin ich kein Gotteskind. Am liebsten würde man davonlaufen, weil man der Sache nicht mehr gewachsen ist oder es scheint einem so. Ich schaffe es nicht, Christ zu sein, mag der eine oder andere denken, auch wenn wir wissen, wir müssen es nicht schaffen, es ist geschenkt und Gott ist gnädig, aber trotzdem schleicht sich auf einmal der Gedanke ein, ich schaffe es nicht, ich gehe weg. Was macht der Angefochtene? Dessen Herz ihn verdammt, dessen Herz ihm sagt, du schaffst es nicht, Du schaffst es nicht einmal, die Liebe zu leben. Du bist nicht würdig, ein Kind Gottes zu heißen. Darauf geht Johannes nun ein. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und vor ihm unser Herz zum Schweigen bringen. Dass wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wie kommen wir aus einem solchen Dilemma heraus? Zwei Punkte möchte ich herausheben. Das erste ist der wichtigste Schritt überhaupt immer, den wir in einer solchen Situation machen müssen, nämlich zu ihm zu gehen. Und so einfach und banal dieser Schritt eigentlich klingt, zu ihm zu gehen, so schwierig kommt es uns oft vor. Wir rennen von einem Ort zum anderen. Wir beschäftigen uns mit diesem und jenem. Auch mir geht es oft so, bis ich dann wirklich zur Stille komme. Da mache ich dann noch irgendetwas, was ich machen kann, dass ich nachher sehe, das hast du jetzt wirklich gemacht und wenn das nur Kuvert anschreiben ist. Aber dann bin ich irgendwie produktiv gewesen. Es ist gar nicht so einfach, wie es klingt, zu ihm zu gehen und vor ihn zu kommen, um stille zu werden. Vor ihm bewegen wir unsere innere Not. Hier ist der einzig richtige Ort in solchen Momenten. Und wer zu Gott eilt, wer vor ihn tritt, genau durch das, dass er das tut, erweist er sich als einer, der aus der Wahrheit ist. Obwohl die Gefühle etwas ganz anderes sagen, obwohl das Herz uns verurteilt und verklagt, wir eilen zu Gott. Denn wer in der Wahrheit ist, der weiß um die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Der weiß, dass er beim himmlischen Vater Zuflucht findet. Der weiß, dass er jederzeit zu ihm kommen kann. Und er weiß, dass sich Gott danach sehnt, dass ich zu ihm komme in dieser Situation. Wir suchen Zuflucht bei Gott, so wie wir im Hebräerbrief lesen können. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir was empfangen? Barmherzigkeit und Gnade finden zu der Zeit, wann? Wenn es uns gut geht, wenn wir keine Probleme haben, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron. Lasst uns hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wo wir die Hilfe nötig haben. Vor diesem Thron können wir uns aussprechen. Dinge, die wir nirgends aussprechen würden. Alle, die länger im Glauben stehen, kennen Zeiten dieser Anfechtung. Zeiten, wo wir verunsichert sind, ganz persönlich. Dann sollten wir nicht zögern, bei Gott Zuflucht zu suchen und vor ihm unsere Herzen zu öffnen. Vor ihm. Das geschieht, wenn wir uns in die Stille zurückziehen. In die Stille zurückziehen, vielleicht auf einen Spaziergang in einem Wald. Und einfach mal laufen. Einfach mal laufen, gar nicht groß sprechen oder einfach denken, jetzt laufe ich mal und ich will jetzt stille werden und ich will mit meinem Herrn in Kontakt treten. Und vielleicht laufe ich dann eine 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich habe noch gar nichts zum Herrn gesagt, aber ich weiß, ich will stille werden vor dem Herrn. Und ein anderer geht vielleicht in einen Raum, wo er zur Stille und zur Ruhe kommt und wo die Stille ihm begegnen kann und wo das eine und andere aufleuchten kann und wo man sich öffnen kann vor dem Herrn. Auch mit der ganzen Offenheit, die deutlich wird, auch im Psalm Davids, wo er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das dürfen wir. Und auch wenn ich den Eindruck habe, ich bin auf bösem Weg, ich darf Gott begegnen mit diesem Wunsch. Ich muss mich nur öffnen. Muss vielleicht mal mein Schauspiel beerdigen. Muss vielleicht mein frommes Gesicht ablegen vor ihm und mein wahres Gesicht zeigen. Der Glaubende soll nun wissen, dass Gott ihn viel besser kennt als er sich selbst. Denn Gott ist größer als unser Herz, so sagt es Johannes. Verglichen wird hier unser Herz mit Gott. Es ist nicht allgemein von der Größe Gottes an sich die Rede, sondern von der Kleinheit des Herzens in der Liebe. Der ganze Kontext steht ja, der ganze Text steht ja im Zusammenhang mit der Liebe unter Christen. Also die Kleinheit des Herzens in der Liebe und die Größe Gottes in seiner Liebestat am Kreuz auf Golgatha. Das Herz in seiner Enge sieht nur die Tat, die es bedrückt, die es entmutigt, die ihm das Urteil spricht, unser Unvermögen. Gott aber sieht die Liebestat seines Sohnes, die er nicht zurücknimmt. Wir haben es heute in einem Gebet gehört von einem Bruder: Jesus, sei du unser Fürsprecher. Die Liebestat Jesu ist größer, als unser Herz je sein kann. Seine Liebe, die nicht nur eine einmalige Tat ist, sondern bleibende Annahme und bleibendes sich verschenken. Unermesslich größer als das verzagte Herz. Wer also in der Wahrheit steht, der wendet sich an Gott in Zeiten innerer Bedrängnis. Und vor Gott bringen wir unser Herz zum Schweigen. Oder man könnte auch übersetzen, und das würde ich eigentlich vorziehen, wir überreden unsere Herzen. Nun heißt es, dass wir das, unsere Herzen überzeugen oder überreden. Dieses Wort wird hier in der Übersetzung, die ich gelesen habe, so gesagt, dass wir unser Herz zum Schweigen bringen. Dieses selbe Wort wird noch an anderen Stellen in der Bibel verwendet, zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Dort heißt es, ihr seht und hört, dass dieser Paulus viel Volks abspenstig macht und überredet oder überzeugt. Oder im Korintherbrief, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Hier ist dasselbe Grundwort wie im Johannesabschnitt. Und das würde eigentlich heißen, zu überreden oder zu überzeugen. Also wie gewinnt der Paulus? Nicht indem er einfach einen Wettbewerb veranstaltet, sondern er versucht sie zu gewinnen, indem er sie überzeugt. Also verkündigt. Und diese Bedeutung gibt uns Einblick, was es heißt oder was es konkret bedeuten könnte, wie ich mein Herz zum Schweigen bringe. Nämlich indem ich es überzeuge. Entgegen unseren Gefühlen, die uns verklagen, halten wir an der Wahrheit Gottes fest. Wir stellen unsere Subjektivität den objektiven Tatsachen Gottes gegenüber. Denn unser Glaube basiert nicht auf unseren Gefühlen, sondern auf dem Handeln Gottes. Unser Glaube basiert auf der Tat Gottes, nicht auf unseren Taten und Werken. So halte ich in meinem Herzen die Tatsachen Gottes entgegen, indem ich es überzeuge und überrede. Die Bibel teilt uns viele dieser Tatsachen mit. Und so kann man beispielsweise das Johannesevangelium aufschlagen oder sich in Erinnerung rufen, diese Verse lesen, und wer mit so Anfechtungen viel zu tun hat, tut wohl damit, sich ein Blatt zu machen, all diese Stellen aufzuschreiben und dann dieses Blatt in solchen Zeiten hervorzunehmen, diese Abschnitte durchzugehen. Zum Beispiel, ich gehe nur zwei durch, es gibt ganz viele. Johannes Evangelium Kapitel 1, wo es heißt, wie viel ihn aber aufnahm, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Dann kann ich sagen, ja Herr, du weißt doch, ich habe dich aufgenommen. Du weißt, ich habe mein Herz geöffnet. Ich glaube fest an deinen Namen. Und so danke ich dir, dass ich wissen darf, dass ich dann aus dir geboren bin, auch wenn jetzt mein Herz mir etwas anderes sagen will. Oder? Kolosserbrief. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, ihr tot wart in den Sünden und ihr Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Dann kann ich sagen, danke Herr, ich weiß ja genau, dass das stimmt. Und ich weiß genau, dass du meine Sünden vergeben hast. Ich weiß, dass du mich reingemacht hast. Ich danke dir. Danke, hast du meine Schuld ans Kreuz genommen. Du hast alles weggenommen, was mich verklagen könnte. Du hast mich lebendig gemacht. Beliebig könnten wir dieses Überreden, mit diesem Überreden des Herzens weiterfahren. Wir könnten die Römerbriefstelle nehmen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes. Wir können diese Abschnitte nehmen, wo es heißt, dass Jesus unser Fürsprecher ist gegenüber dem, der uns ständig verklagt. Wir können uns anlehnen an unseren Herrn und sagen, danke, dass du mein Fürsprecher bist. Und wenn ich jetzt etwas brauche, dann brauche ich jetzt deine Fürsprache. Es braucht manchmal Zeiten, da ist es nicht Zeit, unsere Listen zu durchbeten, obwohl die wichtig sind. Sondern dann ist es Zeit, unsere Beziehung mit unserem Herrn wieder zu finden. Glücklicherweise ist das nicht ein Dauerzustand, dass unser Herz uns verklagt. Dann haben wir eine innere feste Gewissheit der Rettung und dadurch haben wir dann auch einen freien Zugang zu Gott. Wir haben Zuversicht, denn nichts steht uns im Weg. Dann können wir mit unseren Bitten vor Gott treten, denn wenn uns unser Herz verklagt, haben wir diese Freiheit nicht. Dann wagen wir uns nicht, von Gott etwas zu erbeten, dann müssen wir erst aus unserem Loch herauskommen, um die Beziehung zu ihm zu klären. Und wir dürfen nie dem verfallen, dass wir meinen, wir kommen aus dem Loch heraus, wenn wir noch mehr fromme Aktivität machen, noch mehr beten, noch mehr Anliegen bewegen. So kommen wir nicht aus dem Loch heraus. Wir kommen nur aus dem Loch heraus, wenn wir die Beziehung zum Vater und zum Sohn suchen und wenn wir dieses Verhältnis klären. Wenn unser verklagendes Herz stille werden kann, dann haben wir wieder diese Freiheit auch zur echten Fürbitte, die vorzubringen. Wenn uns unser Herz nicht verklagt, dann haben wir also die Freiheit, Gott zu bitten. Und Johannes macht sogar deutlich, dass diese Gebete erhört werden. Er schreibt hier, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ist doch wunderbar. Was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Das ist ja der Grund, weshalb wir uns immer wieder an Gott wenden, weshalb wir Gebetsstunden haben. Ich hoffe nicht, dass wir Gebetsstunden haben, weil eine Gemeinde Gebetsstunden hat. Sondern ich hoffe, dass wir Gebetsstunden haben und Gebetstreffen, weil wir der Überzeugung sind, dass Gott uns hört. Und dass Gott möchte, dass wir mit ihm sprechen. Weil er möchte, dass wir unsere Anliegen vor ihm bewegen und nicht, dass wir unser Programm veranstalten. Wir werden empfangen, was wir von ihm bitten. Das ist der Grund, weshalb wir uns zum Gebet treffen. Dass Gott uns hört. Dass wir unsere Anliegen vor ihm bewegen können. Und Johannes stellt nun die Erhörung der Gebete in einen ganz bestimmten Rahmen, denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Das Gebet steht also nicht in eigener Kraft vor uns. In dem Sinn, betet nur, dann wird Gott die Gebete erhören. Je mehr du betest, desto schneller trifft dir das Erbetene ein. Ob Gebete erhört und erfüllt werden, hängt nicht von der Dauer, noch von der Häufigkeit, noch von der Technik ab, noch von der Anzahl der Betenden, sondern von meinem Glauben. Und zwar nicht vom Glauben, dass die Gebete erhört werden, sondern vom Glauben, den ich lebe, vom praktizierten Glauben. Diesen Zusammenhang macht Johannes. Also wenn wir seine Gebote halten und ihm wohlgefällig leben, dann erhört er unsere Gebete. Das heißt, dass der praktizierte Glaube eine Grundlage ist für eigentlich das Gebet. Johannes begründet die Erfüllung des Gebetes also damit, dass wir seine Gebote halten und tun, was Gott gefällt. Nicht mit dem Glauben an das Gebet, dass das Gebet erhört wird, sondern der Glaube, der praktisch lebt. Der Glaube in Tat und Wahrheit. Wenn wir das so hören, dann stehen natürlich tausend Fragen, wie viel habe ich schon von Gott erbeten? Und auch durchaus in seinem Sinn. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich seine Gebote gehalten habe und ihm wohlgefällig gelebt. Und ich habe doch nicht bekommen, was ich gebetet habe. Wir leben alle in diesem Spannungsfeld, dass wir wissen, Gott erhört Gebete, wir aber dazu auch sogar deutliche Zusagen haben in der Bibel. Andererseits müssen wir damit leben, dass Gebete, so scheint es uns, nicht erfüllt werden, zumindest nicht so, wie wir sie uns erhofften und erwünschten. Jeder Beter, der sich an Gott wendet, sollte eben von der Bitte, die wir aus dem Unser Vater kennen, dein Wille geschehe, geprägt sein. Wir können ernstlich von ganzem Herzen um etwas bitten und wir können genauso ernstlich hinzufügen, aber dein Wille soll geschehen. Das ist kein Verhalten des Unglaubens. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich vorsorglich die Enttäuschung von mir abwenden will, falls meine Bitte nicht erhört wird. Das ist ja dann nicht so schlimm. Ich habe gesagt, dein Wille soll geschehen und dass ich praktisch der Enttäuschung ausweichen will. Nein. Wer so betet mit dieser Haltung, das wünscht ich, aber dein Wille soll geschehen, der respektiert Gott in seiner Größe und Allmacht. Der respektiert ihn, dass er mehr Übersicht hat über mein Leben und über die Geschicke dieser Welt als ich. Der respektiert, dass Gottes Pläne über seinen Gedanken stehen können. Und er setzt seine Gedanken in eine gesunde Beziehung zum Schöpfer. Und abgesehen davon muss auch gesagt sein, dass Gott wirklich sehr viele Gebete erhört. Und oft liegt es daran, dass wir vergessen haben, worum wir gebetet haben. Oder es liegt daran, dass wir nicht bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn unser Herz uns nicht verklagt, so haben wir also den freien Zugang zu Gott. Und was wir bitten, werden wir erhalten. Wichtig dabei ist, dass wir seine Gebote beachten und das tun, was ihm gefällt. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir sowieso keinen Grund zu erwarten, dass unsere Gebete erhört werden. Also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich in den Migros gehe und dann klaue ich mir dort einen Orangensaft und gehe nach Hause und dann zu Hause bete ich und erhoffe, dass Gott mein Gebet erhört, dann wird Gott mal sagen, bring du mal das wieder zurück und bring du das in Ordnung und dann komm doch wieder zu mir und dann bete wieder. Das ist ganz praktischer Glaube. gibt kein Doppelleben. Auch im Geschäft. Ich kann nicht im Geschäft solche Taktiken anwenden, die dem Wort Gottes widersprechen und nachher als Christ nach einem anderen Konzept leben. Entweder bin ich Christ oder ich bin nicht Christ. Ich sage nicht, dass es im Geschäft einfach ist, Christ zu sein. Aber es gibt, man kann nicht nach zwei Konzepten leben. Die Konkretisierung, was es heißt, seine Gebote zu beachten, finden wir im Vers 23. Da sagt er, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es ist also gar nicht so schwierig, seine Gebote zu halten, wie wir meinen. Weil wenn wir Gebote hören, gehören wir immer Gesetz und dann ein Katalog. Das darfst du nicht, und dort musst du nicht, und wenn du das tust, dann passiert das, und wenn du das nicht tust, passiert das. Deshalb haben wir manchmal die Leute einen Horror, wenn sie das Wort Gebote hören. Weil sie sofort Gesetz und Gesetzbuch und klare Richtlinien, und jeder guckt auf den anderen, ob er jetzt das genau so macht oder nicht, und wenn er das nicht genau so macht, dann ist er vielleicht nicht so gut. Es ist nicht so schwierig. Das Gebot halten heißt, zum einen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Das heißt, dass ich Jesus vertraue. Es geht also um Beziehung, nicht um ein Gesetzbuch. Dass ich in Beziehung zu Jesus stehe. Und diese Beziehung beeinflusst mein Verhalten. Die Beziehung zu meiner Frau beeinflusst mein Verhalten. Ganz natürlich. Weil ich meine Frau liebe, verhalte ich mich gegenüber ihr in bestimmten Situationen anders als gegenüber einem anderen Mensch, weil wir eine Beziehung haben. Und so ist das auch hier. Das Gebot halten heißt, an Jesus glauben heißt ihm vertrauen, in Beziehung zu ihm stehen, nicht ein Gesetzbuch von Jesus bekommen zu haben, dass wir unabhängig von ihm leben und zu befolgen suchen, sondern dass ich ihm vertraue, dass ich mit ihm in Beziehung stehe, dass ich ihn liebe. Und das ist kein schwieriges Gebot. Und wenn ich ihn liebe, wenn ich einen Menschen liebe, dann ist mir wichtig zu wissen, was ihm gefällt. So ganz natürlich. Und dann versuche ich, das zu tun, was ihm gefällt. Und wenn ich Jesus liebe, wenn ich ihm vertraue, ist es mir wichtig zu wissen, was ihm gefällt. Und es ist mir wichtig, das zu tun, was ihm gefällt. Nicht. Mir geht es nicht um Gesetz, sondern mir geht es um Beziehung. Ich liebe Jesus. Darum ist die Verbindung mit Geboten sehr einleuchtend. Daran merken wir, sagt Johannes bereits im zweiten Kapitel, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Woran merken wir, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen in besonderer Beziehung steht? Das merken wir doch, wenn die zusammen sind. Die haben ein besonders gutes Verhältnis. Die helfen sich. Die lesen sich zum Teil sogar die Wünsche von den Augen ab, die verstehen sich sogar ohne Worte. An dem erkennen wir, dass da eine besondere Beziehung, ein besonderes Verhältnis besteht. So erkennt man das auch zum Teil, wenn sich in unseren Reihen jemand sich kennenlernt und lieben lernt, auch wenn sie es nicht sagen. Auf einmal, zack, denken die Leute, das scheint eine besondere Beziehung zu entstehen. Und zwar nicht, weil sie gesagt haben, dass sie sich lieben würden, sondern an ihrem Verhalten ihnen gegenüber. Und so, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir ihn ernst nehmen. Wenn man merkt in unserem Leben, dass uns wichtig ist, was Jesus sagt. Man erkennt also am Handeln, am Halten der Gebote, ob jemand an Jesus glaubt. Und dieses Halten der Gebote ist nicht ein gesetzmäßiges Halten, um des Haltens willen, sondern ein freiwilliges, ein von der Liebe geprägtes Halten der Gebote. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, das geht gar nicht anders. Wenn ihr mich liebt, dann tut ihr das. Und zwei Leute können nebeneinander stehen und sie können exakt ein Gebot Jesu halten. Und beide halten es perfekt. Und der eine hält es, weil er Jesus liebt. Und der andere hält es, weil er ein Gebot halten will. Und weil er vielleicht Angst hat. Das klappt vielleicht bei einem Gebot, das klappt nicht für das Leben. Wir können einzelne Dinge herausgreifen und uns an denen hocharbeiten, um uns zu beweisen, dass wir Gebote halten. Aber die Beziehung zu Jesus und die Liebe zu Jesus drängt uns dazu, zu fragen, Jesus, was gefällt dir? Und zwar nicht für den anderen, sondern für mein Leben. Ohne Liebe können wir Gottes Gebote nicht halten, weil dann immer wir in gesetzlicher Weise sie erfüllen werden. Wer sein Gebot hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir sollen also auf das hören, was Gottes Wort uns lehrt, wie Jesus seinen Jüngern sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Dadurch wird deutlich, dass ihr meine Freunde seid. Wenn ihr ihm das Gegenteil tut, dann wird schwer sichtbar sein, dass ihr meine Freunde seid. Aber wenn ihr tut, was ich euch sage, dann ist das deutlich, dass ihr meine Freunde seid. Vielleicht klingt das in unseren Ohren etwas fremd, weil wir stark davon ausgehen, dass uns Gott alles schenkt und wir letztlich unsere Verantwortung enthoben sind. Aber das ist nicht ganz richtig. Was richtig ist, ist, dass Gott uns alles schenkt. In seinem Sohn hat er uns alles gegeben, was wir brauchen. Zu unserer Rettung können wir nichts beitragen. Jesus hat am Kreuz alles für uns getan. Aber wenn wir erlöst sind und in Beziehung zu Jesus stehen, dann werden wir das leben wollen, was Jesus gefällt. Und sonst stimmt etwas nicht. Dann stimmt einfach etwas nicht. Durch den Glauben an Jesus bekommen wir Frieden mit Gott, wie Paulus schreibt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede mit Gott, der allein Gott uns schenken kann, ermöglicht uns, erst die Gebote Gottes im richtigen Sinn zu halten. Und wer diese grundlegende Veränderung durch den Glauben an Jesus Christus in uns also noch nicht erlebt hat, nicht kennt, der kann sich abmühen, wie er will. Er kann ein vorbildliches Leben führen. Er kann sogar Christen in manchen Punkten übertreffen in seiner Lebensweise. Aber er wird nicht ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Gott möchte uns nicht in panischer Angst über die Welt hetzen, dass wir Gebote und Gesetze halten, aus der Angst, wir könnten verloren gehen. Sondern Gott möchte uns Frieden schenken. Er möchte uns aus unserer Verlorenheit erretten, ewiges Leben schenken und dass wir dann im Frieden Gottes die Gebote aus Liebe zu ihm halten und nicht aus Angst vor Gott. Hast du dieses ewige Leben, hast du diesen Frieden Gottes in deinem Leben? Ewiges Leben bekommen wir nicht durch unsere eigenen Leistungen, indem wir bei Gott uns in ein gutes Bild setzen möchten. Die Liebe Gottes zeigt sich gerade dadurch, dass er uns liebt, weil wir so hilflos und verloren sind. Und er zeigt seine große Liebe und Barmherzigkeit, bevor bevor wir überhaupt etwas gemacht haben. Denn im Römerbrief heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also bevor wir Gott irgendetwas entgegenbringen konnten, hat Gott uns geliebt in Christus am Kreuz auf Golgatha, bevor wir etwas tun konnten, als wir noch Sünder waren und unwürdig Gott zu begegnen. Wir müssen uns nur Jesus zuwenden, ihm nachfolgen, ihm vertrauen, das, was er uns sagt. Gott kann seine Liebe dem Menschen nicht aufzwingen, weil dies der Liebe grundsätzlich widersprechen würde. Liebe kann sich nur anbieten, Liebe kann sich schenken wollen, Liebe kann sich offerieren, Liebe kann bereit sein, aber sie kann nie und nimmer aufzwingen, weil dann die Liebe nicht mehr Liebe ist. Liebe, die sich aufzwingt, verliert den Charakter der Liebe. Wenn ein Mann in eine Frau verliebt ist, wird diese Frau nicht im vollen Maß diese Liebe auskosten können, wenn sie sich dieser Liebe verschließt. Wenn ich in einer Freundschaft einem Freund meine Liebe anbiete und ihm Liebe bringe, wenn er sich verschließt gegen meine Liebe, ich kann sie ihm nicht aufzwingen. Liebe lässt sich nicht aufzwingen. Sie lässt sich nur schenken und anbieten. Entweder wird sie angenommen oder sie wird abgelehnt. Und leider verschließen sich viele Menschen der Liebe Gottes. Sie verschließen sich. Ich möchte Sie heute einladen, wenn Sie sich bis heute vielleicht verschlossen haben oder sehr distanziert der Liebe Gottes gegenüberstehen. Einladen, die Liebe Gottes anzunehmen, und die nehmen Sie an, indem Sie Jesus Christus nachfolgen und glauben, dass er für Sie, für Ihre Schuld am Kreuz gestorben ist und dass Sie ihm Ihr Vertrauen schenken und ihm nachfolgen. Und gerne helfe ich Ihnen auf diesem Weg. Und wenn Sie wissen dann, dass Sie erlöst sind, dann kann ich Ihnen sagen, dann ist die Frage, ist, wenn Sie denken, oh, da muss ich Gebote halten und hin und her und her und hin. Wenn die Liebe erwacht zu Jesus, dann ist das keine Frage. Als ich mein Leben Jesus anvertraute, da war meine Frage, was gefällt dir? Ich habe in der Bibel gelesen, um zu sehen, was gefällt Gott jetzt. Das war mein Bedürfnis. Ich wollte Gott jetzt besser kennenlernen. Ich habe mich entschlossen, ihm nachzufolgen. Und jetzt möchte ich wissen, was gefällt Gott? Was möchte er? Was macht ihm Freude? Und als ich diesen Vers gelesen hatte, das werde ich euch vermutlich noch viel erzählen, weil man hat nicht tausend Schlüsselerlebnisse im Glauben, aber das war für mich eines der prägendsten Schlüsselerlebnisse. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich dir zeigen, dass ich dich liebe? Und dann bin ich an diesen Vers gekommen, den ich auch heute schon gelesen habe, wo es heißt, wo Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das war für mich ein Befreiungsschlag in meinem Glaubensleben. Da wusste ich, wie ich jetzt Jesus zeigen konnte, wie ich ihn liebe, seine Gebote halten. Dann habe ich gelesen mit dem Blick, was sind deine Gebote? Ich will dich lieben. Ein wichtiges Gebot, das Johannes hier nochmals hervorhebt, ist die Liebe unter den Christen. Die, welche an Jesus glauben, sollen sich untereinander lieben, ebenso wie es Jesus auch gesagt hat. Das gebiete ich euch, sagte er seinen Jüngern, dass ihr euch untereinander liebt. Diese Liebe schien offenbar in der Gemeinde nicht mehr so selbstverständlich zu sein. Ansonsten hätte Johannes nicht immer und immer und immer wieder durch den ganzen Brief auf diesen Punkt den Finger halten müssen. Wenn Sie mal diesen Johannesbrief durchlesen, dann sehen Sie, immer wieder kommt dieser Gedanke seinen Nächsten zu lieben, seinen Bruder zu lieben. Wir können uns das auch nicht genug sagen lassen, dass wir uns untereinander lieben sollen. Paulus sagt in Galaten ein Wort, das wir uns auch gut tun, wenn wir das in unseren Gedanken haben. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Darüber könnte man allein eine Predigt machen. Sondern der Glaube. Und was ist der Glaube? Wie wirkt der Glaube? Der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube ist durch die Liebe tätig. Gerade Beschneidung, unbeschnitten sein. Großes Thema in den ersten Gemeinden. Viele Gespräche, viele Dispute. Und Paulus sagt, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Nun schließt dieser Abschnitt mit den Aussagen, und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Damit wir klar, dass das Halten der Gebote eben nicht in der menschlichen Leistung begründet ist, sondern im Heiligen Geist, den er denen gibt, die an ihn glauben. Dieser Geist führt die, welche an Jesus glauben, so wie es heißt, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wer so leben kann, wie Johannes dies hier beschreibt, der erweist sich als einer, der vom Geist Gottes geprägt ist und geleitet. Denn nur so kann man in dieser Weise leben. Aber man muss auch noch sagen, dass wir auch den Heiligen Geist, und das sagt auch die Schrift, in seiner Wirkungsweise auch in unserem Leben einschränken können durch Ungehorsam. Gott vergewaltigt uns nie. Der Heilige Geist vergewaltigt uns nie. Aber wir können in eigenmächtig entgegen dem leben, was uns der Geist Gottes eigentlich deutlich macht. Dann wird aber auch unser Glaubensleben nicht besonders erfreulich sein. Und es wird einzig und allein Stress sein, das mal so auszudrücken. Ich fasse zusammen, in jeder Lage sich Gott zuwenden. Johannes spricht der Gemeinde einen Trost zu für die, die angefochten sind. Vielleicht auch in Auseinandersetzungen in dieser schwierigen Situation, in der sich die Gemeinde befunden hat, durch Angriffe von innen und außen, von ihr Lehren. Und dann die starke Aufforderung von der Bruderliebe, und jetzt vielleicht der ein und andere innerlich denkt, wenn er das so von Johannes hört, ja, und ich komme nicht mit. Ich komme nicht mit. Und dann sagt Johannes, wenn dich dein Herz verklagt, dann komm vor den Vater und vor Gott, überrede, überzeuge dein Herz. Und darin erweist du dich, dass du aus der Wahrheit bist, denn du gehst an den richtigen Ort, nämlich vor den Thron Gottes. Und wenn die Beziehung zu Gott unbelastet ist, so kannst du Gott bitten und er wird deine Bitten erhören, wenn du seine Gebote hältst und so lebst, wie es ihm gefällt. Gott wird auf dich hören. Er wird deine Anliegen ernst nehmen. Nur bleibe treu. Bleibe treu in dem, dass du Jesus nachfolgst, ihm vertraust. Bleibe treu in der Liebe unter den Geschwistern. Und der Geist, der euch gegeben wird, wird in euch bleiben. Ob es uns gut geht oder schlecht, ob unsere Gefühle uns hinunterreißen oder aufstellen, in jeder Situation dürfen und sollen wir uns an Gott wenden. Dadurch erweisen wir uns als die, die in der Wahrheit stehen. Und wenn jemand in so einem Loch unten ist, im Glauben, wenn ihn sein Herz verklagt, ratet niemals, bete einfach mehr für die Missionare, bete mehr für die Gemeinde und dann geht es dir besser. Ist gut für die Missionare mehr zu beten, ist gut für die Gemeinde zu beten. aber dann ist es mal dran, vor den Herrn zu kommen. Komm einfach mal so, wie du bist, mit dem, was dich verklagt, vor den Herrn und öffne dich vor dem Herrn. Das ist mal der erste Schritt. Und nachher kann man wieder mehr beten für diese Sachen. In jeder Situation dürfen und sollen wir uns an Gott wenden. Dadurch erweisen wir uns als in der Wahrheit stehend. Er hilft und handelt in jedem Fall so, wie es für uns richtig ist. Wir sollen einzig ihm treu bleiben und dies tun wir, wenn wir bei ihm Zuflucht suchen. Ist das nicht ein wunderbarer Gott, der für uns in jeder Situation ein offenes Herz hat, der uns nicht verurteilt,